Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Sixtinische Madonna ist ja Kanon, kann man glaube ich sagen. Ein ganz anderer kultureller Kanon ist deutlich umstrittener als Werk. Wir gehen zu Winnetou von Karl May. Für viele integraler Bestandteil ihrer Kindheit, aber ja, ist Winnetou nun noch okay oder ist er nicht mehr okay? Seit Jahren wird ja darüber gesprochen, wie Olle Karl May den fiktiven Häuptling der Apachen darstellte und ob es angemessen war, ob damit genug gewürdigt wird, wie marginalisiert und unterdrückt die ersten Einwohner Nordamerikas wirklich waren und zum Teil eben auch heute noch sind. Seit dieser Woche hat die Debatte mal wieder neuen Stoff. Der Ravensburger Verlag, besser bekannt als Puzzlehersteller, hat Bücher zum aktuellen Kinderfilm Der junge Häuptling Winnetou zurückgezogen. Man sei, so hört man von einem Unternehmenssprecher, nach Kritik in den sozialen Medien zu der Überzeugung gelangt, dass, Zitat, angesichts der geschichtlichen Wirklichkeit der Unterdrückung der indigenen Bevölkerung hier ein romantisierendes Bild mit vielen Klischees gezeichnet wird. Und dann fügt er noch hinzu, man entschuldigt sich, wenn man Gefühle verletzt habe. Wenn man in den Büchern so blättert und sie liegen uns vor und auch den Film sieht, dann sieht man vor allem märchenhafte Figuren von mutigen Kriegern, weisen Frauen und bösen Buben und einer Kinderfreundschaft eben zwischen einem Apache-Jungen und einem weißen Jungen. Mit der Wirklichkeit scheint das auf den ersten Blick jedenfalls ziemlich wenig zu tun haben, aber die Debatte ist nun mal da und auch Vertreter von indigenen Organisationen haben diese Figuren bereits kritisiert. Fragen wir Ijoma Mangold, er ist Kritiker von der Zeit und Publizist. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Balzer.
War das nun richtig oder falsch vom Verlag, diese Bücher, diese Produkte zurückzuziehen?
Naja, richtig oder falsch. Diese Massivurteile tragen, glaube ich, immer wenig zur Aufklärung bei. Wir leben in einer freien Marktwirtschaft. Ein Verlag ist ein freies Unternehmen. Die können Bücher ankündigen, verlegen und zurückziehen, so viel sie wollen. Die Frage ist, ob es mir einleuchtet oder die Frage ist, ob es uns einleuchtet und ob so eine Handlung oder so ein Vorgehen einen sinnvollen Umgang mit kulturellen Gütern verrät. Also ob die Sensibilität, die da mit dem Vorgang ins Schaufenster gestellt wird, eigentlich dem Maßstab, dem sie gerecht werden will, auch wirklich gerecht wird. Da würde ich mindestens drei Fragezeichen machen, einfach weil ich das Gefühl habe, dass das Bewusstsein dafür, was ein Wert der Fiktion ist, irgendwie heutzutage nicht mehr begriffen wird. Ich meine, natürlich entsprechen die Winnetou und Old Shatterhand-Romane überhaupt nicht irgendeiner geschichtlichen Wirklichkeit oder Realität. Das sind Fantasy-Romane. Und Fantasy-Romane daraufhin abzuklopfen, ob sie uns einen angemessenen Eindruck verschaffen der historischen Vorgänge, auf die sie sich über viele Ecken beziehen, da habe ich das Gefühl, das ist eine ganz unreife Position, die keinen Begriff von Fiktionalität hat.
Aber ist das wirklich das Genre von Fantasy? Also Fantasy, das können ja auch irgendwie sprechende Drachen sein und denkt man vielleicht eher an Game of Thrones oder ähnliches, aber in diesem Fall beruht es ja schon zumindest in Teilen auf historische Entwicklungen, nämlich auf die indigene Bevölkerung Amerikas und auf das Eindringen der Weißen und der Industrialisierung und der Zerstörung von Lebensgrundlagen, das hat Hinweise auf das, was in der Geschichte passiert ist.
Aber es ist ein Werk der Fantasie und als solches ist es wiederum tatsächlich ja auch auf interessante Weise eine Reaktion auf den tatsächlichen Genozid an den indigenen Völkern Nordamerikas. Dieses Werk hat ja gerade in Deutschland, nicht zuletzt dann auch nochmal in der DDR, so eine ganz spezielle Rezeption erfahren. Und zwar da, würde ich sagen, regelrecht als einen Dissidentenakt gegen das SED-Regime, indem man sich nämlich mit diesen, sagen wir jetzt mal, Opfern der Kolonisierung Nordamerikas identifizierte. Das sind ja keine Werke, ich bin jetzt kein großer Karl May-Leser oder Kenner, aber das sind ja Werke, die zumindest, wenn man nach der Identifikation schaut, bieten ja ein enormes Identifikationspotenzial mit Winnetou an. 150 Jahre lang war die deutsche Begeisterung, damals sagte man Indianer, heute spricht man, glaube ich, von First Nation Völker, die Begeisterung für die Indianer fußte auf diesem Werk der Fantasie. Und interessanterweise, man soll die Leser, das waren immer die Guten, das waren die Guten. Und ich glaube, man soll die Leser auch nicht so entmündigen. Ich glaube, jeder Leser von Winnetou wusste, dass er es mit einem Werk der Fantasie zu tun hatte, wie er dann irgendwann sogar dem Karl May selber zu einem Mythos wurde, als jemand, der Deutschland nie verlassen hatte und aus seiner, wo kam er her? Ich glaube, Sachsen, aus seiner sächsischen Zurückgezogenheit heraus sich die Welt des Wilden Westens imaginierte. Das Ganze ist von allem Anfang durchzogen von Fiktion Und wenn die dann den Anlass gibt, sich mit den tatsächlichen historischen Vorgängen zu befassen, dann ist das ausgesprochen produktiv. Ich würde auch sagen, die Debatte darüber ist sehr, sehr produktiv. Ich verstehe nur nicht, warum das inkriminierte Werk, und das gilt ja jetzt nicht nur für den Fall Winnetou, sondern für diesen ganzen Kontext oder für diese ganze neue Haltung, warum diese Werke immer verschwinden müssen, so als wären sie so kontaminiert, dass man mit ihnen gar nicht anders umgehen könne, als indem man sie unter Verschluss setzt. Das glaube ich nicht, im Gegenteil. Indem sie da sind, gelesen und diskutiert werden, entwickeln sie sich weiter, gewinnen wir neue Perspektiven auf sie und wir sind alle, würde ich sagen, mündig genug, gerade das zum Anlass zu nehmen, um über Geschichte auch nachzudenken. Insofern kann die Fiktion auch immer ein Mittel sein, historisch aufklärerisch zu wirken, auch wenn sie selber eine Fantasy-Welt entwirft.
Aber wie groß ist die Gefahr, dass wir, ich sag mal, im westlichen Literaturbetrieb oder im westlichen Buchhandel da vielleicht von einem gewissen Privilegierten, einer gewissen privilegierten Machtposition heraus über diese Mythen, über diese Fiktion, wie Sie sagen, über diese Geschichten reden und nicht genug wahrnehmen, wie sie vielleicht auch Vertreter von Ureinwohnern in den USA wahrgenommen, gefühlt haben, bis heute wahrgenommen fühlen, nämlich oft marginalisiert?
Naja, das ist jetzt die politisch dominante Haltung, der selber, finde ich, etwas Paternalistisches eignet. Wir bringen uns in eine quasi Stellvertreterposition und sagen, wir sprechen im Namen derer, die Opfer dieser Fiktionen sind und beweisen unsere eigene moralische Avanciertheit, indem wir dann vorauseilend diese Werke vom Büchertisch verschwinden lassen. Ich glaube, das ist selber schon wieder eine westlich-paternalistische Position, der ich überhaupt nichts abgewinnen kann. Ich glaube, es ist wichtig, über alles zu diskutieren. Ich glaube auch natürlich, dass die Einschätzung von historischen Vorgängen selber wieder einem historischen Wandel unterliegt und durch Streits, Debatten, Kontroversen, Auseinandersetzungen vorangetrieben wird. Ich wünschte mir aber, dass die Werke selber, die dazu Anlass geben, dass wir die nutzen. Und wir können sie nutzen durch eine kritische Lektüre, wir können sie nutzen, indem wir sie im Bewusstsein der Fiktion rezipieren, wir können sie nutzen, indem wir all die Fragen stellen, die wir jetzt hier in diesem Gespräch anstoßen. Das geht aber nur, solange es diese Werke gibt. Und da scheint es mir wichtig zu sein, zu sagen, jedes Buch hat so einen anderen Status, auf den man sich jeweils einlassen muss. Und wir können nie von der Prämisse ausgehen, zu glauben, dass ein Werk der Literatur der Stellvertreter für eine Wirklichkeit oder eine Wahrheit ist. Wo das passiert, das sind ja Positionen der Unreife, also Kinder, das ist eine infantile Perspektive, Kinder, denen fällt es schwer, zwischen Fiktion und Wirklichkeit zu unterscheiden. Und es gibt in der Kulturgeschichte einen berühmten Fall, wo ein Erwachsener diese Unterscheidung nicht aufrechterhalten konnte und der wurde dann selber zu einer berühmten Figur der Weltliteratur, nämlich Don Quixote. Don Quixote las die Fantasy-Romane des Mittelalters, wo tapfere Ritter Jungfrauen vor Drachen retteten, so als wäre jedes Wort die Wahrheit und wollte dann selber eine solche Figur werden, kämpfte aber in Wahrheit gegen Windmühlen und nicht gegen Ungeheuer. Und dieser Roman ist eigentlich so ein bisschen, der steht ja an der, das ist die Portalfigur der Neuzeit, wenn man so möchte, und sie spielt genau damit, dass die Literatur Fiktionen in die Welt bringen kann und der Leser souverän ist, zwischen Wirklichkeit und Fiktion zu unterscheiden. Das macht uns zu mündigen Lesern.
Aber die Frage ist, wie kriegt man denn die Autonomie des Kunstwerkes, das Eigenständige, das Fiktionale zusammen in diesem Fall mit gleichzeitig auch dem Anliegen, da hat sich ja einiges verändert in den letzten Jahrzehnten darüber, in unserem Bewusstsein, wie wir Geschichten von marginalisierten Gruppen erzählen. Das ist ja auch stärker geworden, dieses Bewusstsein. Und vielleicht zeigt es ja auch in dieser Debatte. Aber wie kriegt man das hin, das zu verbinden, die Fiktion, das Künstlerische, mit einer gewissen Würde, die auch zu dieser Leidensgeschichte der Ureinwohner gehört?
Indem wir neue, bessere, aufgeklärtere Geschichten erzählen, Bücher verfassen, Romane schreiben. Es steht ja außer Frage, es gibt bessere und schlechtere Romane. Wenn diese Romane, die Ravensburg da verlegt, so schlecht sind, frage ich mich, warum die in the first place sie überhaupt verlegt haben. Also zu sagen, dem Argument würde ich mich als Literaturkritiker sofort anschließen. Nö, wir wollen es nicht verlegen, wir finden es schlecht, wir finden es literarisch zu schlecht, es passt nicht in unser Verlagsprogramm. Das ist natürlich ihr gutes Recht. Ich glaube allerdings, Winnetou Und alle Bücher, die davon abgeleitet worden sind, die sind Teil des kulturellen Erbes. Und das kulturelle Erbe ist nie etwas Petrifiziertes, nie etwas in Stein gemeißeltes. Das wird jede Epoche, jede Generation wird es anders lesen, wird es anders wahrnehmen. Es gibt berühmte Karl-May-Leser wie Arno Schmidt. Das heißt, jeder intelligente Kopf kann auf der Höhe seiner Zeit ein neues Rezeptionsverhältnis dazu entfalten, solange es diese Bücher gibt. Dass sie deswegen aus dem Raum des kulturellen Gedächtnisses verschwinden sollen, halte ich für eine völlig abstruse Vorstellung, auch ein vollständiges Missverständnis dessen, wie Kultur funktioniert. Kultur gebiert permanent Neues. Kultur ist permanent Cultural Appropriation und sie ist permanent einem Revisionsprozess untersetzt und unterworfen. Und das ist ein produktiver Prozess, den sollen wir nicht abblocken, indem wir sagen, alles, was der Ästhetik und der Moral unserer Gegenwart nicht mehr entspricht, verschwindet und wird dann ersetzt durch die passgenauen neuen Antworten. Ich wünsche mir, dass wir einen souveräneren Umgang mit kultureller Fremdheit wieder lernen. Denn das ist ja eigentlich das Spannende, wenn man Bücher namentlich der Vergangenheit liest, dass die einem nicht das sagen, was man heute selber denkt, sondern aus dem Denken, Fühlen und der Betrachtungsweise einer anderen Zeit kommen. Und das können wir als Leser nachvollziehen. Wir sind historisierende, distanzierende Leser, die das einkalkulieren können. Das macht, glaube ich, die Komplexität von Lektüren aus.
Aber in diesem Fall geht es ja um Kinderbücher, also ist es auch eine pädagogische Aufgabe.
Gut, da erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß. Zum Begriff der Pädagogik bin ich der Letzte, der was Kluges zu sagen hat, weil ich vor allem pädagogisch schon immer flüchte und nicht glaube, dass die Pädagogik der Welt viel Gutes gebracht hat.
Gut, aber wie liest man solche Bücher mit Kindern?
Ja, zum Beispiel, indem man ihre Neugierde durch diese Bücher wecken lässt und ihnen dann mehr erzählt und ihnen erzählt, aus welchem historischen Zusammenhang diese Bücher entstanden sind und welche historische Geschichte sich selber dahinter verbirgt. Und dann kommen sie möglicherweise über Karl May, über die Fiktion von Karl May, kommen sie dann zu einem ersten historisch viel prägnanteren, zutreffenderen Buch. So wird intellektuelle Neugierde geweckt und befriedigt und man entwickelt sich weiter. Aber viele Dinge, viele Neugierden, viel wissen wollen, nimmt doch immer seinen Ausgangspunkt bei etwas, was vielleicht nicht gleich auf der Höhe dessen ist, was wir heute für die richtige und korrekte Geschichtsschreibung halten.
Da sagt der Kritiker und Publizist Ijoma Mangold über die Debatte um den Rückzug des Ravensburger Verlages von mehreren, ja, von der Winnetou-Geschichte abgeleiteten Büchern, die zu dem Film Der junge Häuptling Winnetou gehören, mit dem Hinweis darauf, dass dort nicht das erzählt wird, wie es der indigenen Bevölkerung in Amerika tatsächlich ergangen ist. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen.